True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Es ist Samstag, der 19. Februar 1803. Auf dem Altermarkt wimmelt es von Menschen. Einige hocken auf den Marktbuden, andere sitzen auf den Dächern der schmalen Häuser. Sie alle wollen dabei sein, wenn Matthias Weber, genannt der Fetzer, geköpft wird. Über die hohe Straße wird der Karren mit dem Räuberhauptmann zum Hinrichtungsort gefahren. Er trägt das rote Hemd, das Verurteilte auf ihrem Weg zum Schafott tragen müssen. In der Gefängniszelle soll er den Pater aufgefordert haben, ihm etwas vom Himmel zu erzählen. Ich will was Lustiges hören, so heißt es. Jetzt steht der Pater neben der Guillotine. Die Franzosen haben das Fallbeil zur Vollstreckung der Todesstrafe in Köln eingeführt. Matthias Weber hat sich die Konstruktion in seiner Zelle aufmalen lassen, weil er so etwas noch nie gesehen hat. Nachdem er die Plattform bestiegen hat, lässt er sich alles zeigen. Wenige Minuten später ist er tot. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Heute erzählen wir die Geschichte eines großen Räuberhauptmanns. Eines Räuberhauptmanns, der das Rheinland in Angst und Schrecken versetzt hat. Und ob sein Ende tatsächlich so abgelaufen ist, wie eben beschrieben, werden wir noch klären müssen, denn diese Informationen stammen aus einem literarischen Werk, einem historischen Roman von Tilman Röhrig. Gesichert ist, dass die Exekution des legendären Räuberhauptmanns Matthias Weber alias der Fetzer im Jahr 1803 die letzte öffentliche Hinrichtung in Köln war. Auch danach wurde noch viele Male die Todesstrafe vollstreckt, aber nicht mehr im Rahmen eines öffentlichen Großereignisses, das nicht selten die Massen anlockte. 8 Jahre lang war der Fetzer mit verschiedenen Banden und Komplizen auf Raubzüge gegangen, über 180 Einbrüche und Überfälle sowie 2 Morde sollen ihm nachgewiesen worden sein. Es ist die Zeit der Räuberbanden und ihrer berühmten Anführer, von denen nicht wenige hinterher als Helden verklärt wurden, wie zum Beispiel der legendäre Schinderhannes, der angeblich edle Räuber aus dem Hunsrück. Er wurde ein paar Monate nach dem Fetzer in Mainz hingerichtet. Im Studio begrüße ich heute einen besonderen Gast. Es ist der Mann, den ich eben frei zitiert habe, der vielfach prämierte Erfolgsautor Tilman Röhrig. Er war 1990 der erste Preisträger des Köln Literaturpreises. Er ist der Autor einer Vielzahl historischer Erzählungen für Jugendliche und Erwachsene. 1945 wurde er in der Heimat des Schinderhannes, also im Hunsrück, geboren, arbeitete zunächst als Schauspieler, unter anderem am Schauspiel Köln. 1973 begann er mit dem Schreiben. Er schrieb Romane, aber auch einige Drehbücher fürs Fernsehen, zum Beispiel für die legendären Serien Neues aus Uhlenbusch oder Löwenzahn. Und er ist ein Experte für das Leben des Fetzers. Seine Geschichte des Räuberhauptmanns ist mittlerweile 4-mal bei verschiedenen Verlagen erschienen. Es war die erste große Recherche für einen historischen Roman von Tilman Röhrig. Ich habe noch ein Exemplar der Ausgabe von 1983 im Bücherschrank. Die habe ich 1985 von einer Schulfreundin zum 19. Geburtstag bekommen, wie eine Widmung belegt. Lang ist es her. Zuletzt ist die Geschichte mit dem Titel »Die Ballade vom Fetzer« noch einmal im Piper Verlag erschienen. Der Fetzer als Lebensbegleiter des Autors, auch in seinem neueren Roman »Die Könige von Köln« kommt der Räuberhauptmann noch einmal vor. Tilman Röhrig, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Was hat Sie gereizt an der Geschichte vom Fetzer?
Naja, als Sohn des Hunsricks wollte ich an sich ein Buch über den Schinderhannes schreiben. Nicht so die schillernde Räuberfigur aus dem kargen Hunsrück. Und bei der Recherche zum Schinderhannes stieß ich immer wieder auf den Namen Fetzer. Auch, dass sie letztendlich zusammen verhaftet wurden. Und dann habe ich, wie das ja immer dann so ist, als Querüberlegung, habe ich dann ein bisschen den Fetzer recherchiert und stellte fest, huch, das ist doch eine Figur, die so viel mehr beinhaltet als der Schinderhannes, der so als Rabauke und, naja, darüber reden wir noch, die schillernde Räuberfigur oder so. Ich habe den Fetzer sehr schnell, ja, auch in mein Herz geschlossen, ohne ihn zu glorifizieren, aber das Mitleid war sicherlich größer, aber für mich war dann diese Figur so lebendig, dass ich über den schreiben musste und eben nicht über den Schinderhannes.
Beim Schinderhannes beginnt ja im Grunde die Legendenbildung schon zu Lebzeiten. Wie ist das zu erklären, diese Faszination für diese Räuberbanden?
Ja, es hat wirklich nichts mit der Robin Hood mehr zu tun. Ich raube die, ich nehme es den Reichen und gebe es den Armen oder so etwas. Nein, man muss sich vorstellen, der Schinderhannes überfiel die Geldverleiher. Das heißt, er überfiel die Leute, die im armen Hunsrück den armen Leuten für hohe Zinsen ein bisschen Geld geliehen haben. Und kaum waren die tot, brauchten die Bauern ihre Schulden nicht mehr zu bezahlen, weil keiner mehr da war, der sie eintreiben konnte. Das ist ein Punkt gewesen, warum tatsächlich der Schinderhannes gelobt wurde. Zum anderen gab es kleine Ortschaften, kleine Gehöfte oder Ansammlungen, die bekamen, wenn die Räuber sich verstecken wollten, bekamen die einfach richtig Geld. Die kassierten Dukaten oder so etwas, hatten mehr Geld meistens durch die Räuber eingenommen, als sie auf dem kargen Feld da irgendwie ernten konnten. Und schon priesen sie die Räuber als die Wohltäter. Und so ist es wohl dazu gekommen, dass man den tollen Räuber dann irgendwie dann kreiert.
Als zahlungskräftige Kundschaft, ja. in dem Fall. Wenn wir über Matthias Weber, über den Fetzer sprechen, müssen wir etwas zu den historischen Umständen sagen. Als Matthias Weber 16 Jahre alt wird, wird das linksrheinische Rheinland von den Franzosen regiert. Es ist besetzt. Napoleon ist der Mann, der das Sagen hat. Und nach wird Köln auch ganz offiziell eine französische Stadt. Das wissen viele Kölner nicht mehr.
Ja, was die vielen Kölner auch nicht wissen, ist, dass die ersten 10 Jahre war es wirklich harte französische Besatzungszeit. Da war von Napoleon hier in Köln noch nichts zu spüren. Napoleon kam ja erst 1803, 1804, 1805, in diesen Jahren kam er dann hier auch ins Rheinland. Bis dahin haben die Kölner schwer gelitten unter der Besatzungszeit. Und jetzt muss man sich die französischen Truppen, die also immer weiter vorrückten, vorstellen. Dagegen versuchten dann irgendwelche Söldnertrupps, die zusammengestellt wurden, denen irgendwie Widerstand zu leisten, was nicht klappte. Die Truppen wurden aufgelöst, diese Truppen wurden aufgelöst. Ja, und dann standen diese Männer da, die vorher vielleicht Scherenschleifer, Schuster oder Bäcker oder so, oder ein einfacher Handwerker waren, wenig Geld verdienten. Und jetzt hatten sie für kurze Zeit erfahren, wie man mit der Waffe in der Hand mächtig wird, man auch immer was zu essen hatte, auch immer noch Kleidung hatte. Und sie gaben ihre Waffen nicht ab, sondern sagten, das machen wir doch lieber jetzt so weiter. Nicht, dass wir mit der Waffe irgendwo hingehen und sagen, jetzt gib mir das, was du hast. Und so ist es sicherlich dem Fetzer auch gegangen, dem Matthias, wollen wir es ihn mal so nennen, auch gegangen, der mit 16 Jahren schon zu der Truppe kam. Dann löste sich das auf und er schloss sich dann erstmal tatsächlich diesen Räubern, diesen Räuberbanden dann auch an.
Es gibt ein erstes Mal immer. Wie war das bei ihm?
Also das war sehr früh bei Arnheim im Winter. Sie beobachteten wohl, dass da immer der Geldtransport kam, also um den Sold für die noch vorhandenen Truppen zu bezahlen. Und der Fetzer sagte, ich kann tatsächlich die Koffer von dem Postkutsche abschneiden, ohne dass es jemand merkt. Was zuerst nicht geglaubt wurde, mit drei anderen oder zwei anderen zog er dann los und schaffte es tatsächlich unbemerkt für den Kutscher, diese Koffer da abzuschneiden, und plötzlich war Geld da und das war so sein erster Überfall. Gleich schon so viel Geld in der Hand zu haben, verführte natürlich auch, dass er sich ja als Räuber dann auch berufen fühlte.
Es folgt ein steiler Aufstieg. Wie verschafft er sich in dieser Szene Reputation?
Also Reputation gewinnt er tatsächlich nicht nur durch seinen Jähzorn und durch seine Messerattacken, die er an den Gefährten da auch verübte, wenn er wütend auf die war oder wenn er gehänselt wurde. Nein, er zeigte, dass er organisatorisches Talent hatte und dass er tatsächlich auch Handfertigkeiten hatte. Wir kommen sicherlich gleich nochmal auf die Schlösser zu sprechen, was ja sehr berühmt ist von ihm, dass er mit einem Nagel und einem Faden in der Hand an sich jedes Schloss aufbekommen konnte. Und das war für die Räuberbanden etwas Wichtiges.
Da gibt es einen spektakulären Einbruch 1795, wo er das zum ersten Mal beweisen will mit den Schlössern.
Ach, die Witwe Fettweis.
Die Witwe Fettweis in Köln.
In Köln, ja.
Auf der Schildergasse.
Auf der Schildergasse. Geplant war, dass sie das Kellerfenster aufbrechen, wie immer, mit viel Krach und Lärm. Dann musste alles schnell gehen. Man konnte dann in die Lagerräume gehen, sie ausräumen und musste sehen, dass man verschwand, bevor irgendwelche Nachtwächter kamen. Und da sagte Matthias, das braucht ihr nicht. Ich werde das Kellerfenster aufbekommen, das Schloss aufbekommen, ohne jeden Lärm. Keiner glaubte es. Es gibt Widerstand, es gibt Fürsprecher. Und sie haben ihn dann losgeschickt und tatsächlich, er bekam das Schloss auf. Man hatte viel Zeit, den ganzen Keller auszuräumen, alles in Säcke zu verfrachten und genauso leise, wie sie gekommen waren, wieder zu verschwinden. Im Gegensatz zum Schinderhannes, der nur wie ein Rabauke mit Rambock und weiß Gott was allem und viel Lärm in die Dörfer oder in die Ortschaften zog, die er heimsuchte. Und so konnte der Matthias Schlösser aufmachen und keiner hat etwas gemerkt erstmal. Nicht, das war.
Er wurde reich belohnt. Es gab eine große Beute, die da säckeweise rausgetragen wurde. Aber er hat dann auch diese Reputation gehabt, die ihn in der Hierarchie hat steigen lassen.
Ja, ich denke, in dem Moment, wo jemand das Hirn auch benutzt in diesen Kreisen, war er schon was ganz Besonderes. Und das konnte der Matthias sehr gut.
Ja. Er war nicht dumm, er war gebildet.
Er war gebildet, ja. Er hatte die Chance, er hat eine Chance im Leben gehabt. Nicht durch die Geburt. Aber einmal hat ihn die Gräfin von Efferen-Nerstung zu sich genommen und dem Hofgeistlichen übergeben und dort konnte Matthias schreiben und lesen lernen, sogar ein bisschen Latein, bis dann eben, weil er so furchtbar hässlich war und immer wieder gehänselt wurde, bis dann der Stallmeister ihn tatsächlich zur Weißglut trieb und er ihn angriff und damit auch seine Stellung da bei dem Pater aufgeben musste und verschwinden musste. Das war die einzige Chance, die er hatte. Und der Rest spielt sich in Gasthäusern und eben bei Überfällen oder so etwas ab.
Woher kommt der Name Fetzer?
Der Fetzer, es gibt das Rotwelsch. Das ist so eine Mischung aus
Gaunersprache.
Ja, eine Gaunersprache, das klingt so schön. Aber es ist tatsächlich zwischen dem Jiddischen und dem Deutschen eine Mischung. Dieses Rotwelsch war so sicher, oder dass die Räuber tatsächlich an Wegschilder noch kleine Zettelchen anbrachten, wo sie in Rotwelsch Informationen für die nachfolgenden Kumpels dann also auch festgemacht hatten. Also die Fetze ist die Schere. Man nannte den einen Fetzer, der eben unbemerkt für die Fahrgäste von der Postkutsche Koffer abschneiden konnte. Und man nannte den auch einen Fetzer, der im Streit am Leib des Gegners tatsächlich die Kleider zerfetzte mit dem Messer. Man kann sich vorstellen, wie das dann darunter aussah. Und er hat beides gekonnt. Nicht, er hat in Jäzor, er war furchtbar jähzornig und zerfetzte eben am Leib des Gegners die Kleider und die nannten ihn ehrfurchtsvoll fast nachher Fetzer.
Dieses Rot-Welsch ist eine spannende Geschichte, weil ja doch einige Worte übrig geblieben sind, die wir sogar heute benutzen. Ne? Also ja. Schmiere stehen oder
Ausbaldowern,
ja, genau. Mosern für Meckern. Und was ich gar nicht wusste, Bock kommt auch daher. Ne?
Ich habe Bock auf.
Ich habe Bock auf. Ich habe Hunger, ich bin gierig auf etwas.
Das kann man interpretieren,
ja. Noch weiter. Ja. Also das ist Räubersprache eigentlich, was viele gar nicht wissen. Es gibt verschiedene Treffpunkte, von denen aus der Fetzer und seine Kumpanen operieren. Und einer davon ist ein Bordell in der Kölner Schwalbengasse, das Bordell von Düvelsdrück.
Damals waren die einschlägigen Bordelle so lange Bordelle, bis die Mädchen etwas älter wurden. Und meistens wurde dann daraus eine kirchliche Einrichtung. Das heißt, sie wurden dann sehr fromm. Also die Düvelsdrück war an sich der Knotenpunkt. Dort gab es Waffen, dort gab es Einbruchsmaterialien, also Hacke, Hämmer, Meißel oder was man so braucht und Seile vor allen Dingen. Die Düvelsdrück rüstete die aus, war beteiligt dann an den Überfällen mit 10% oder 20%, je nachdem, was vorher ausgemacht war. Und sie versteckte eben auch, sie wusste alles. Sie wusste wirklich, was los war und wusste, wann eine Razzia kommt und konnte warnen. Und ohne die Düvelsdrück wären, also von als Organisationsknotenpunkt ohne die Düvelsdrück wäre da nicht viel gelaufen.
Das wird denen, die kein Kölsch können, noch sagen, Drück ist die Gertrud, und der Düvel ist der Teufel. Ja. In diesem Umfeld wird Matthias Weber Vater, die Mutter ist eine Hure und die Tochter Ursula sieht er erstmals, als er von einem Raubzug zurückkehrt. Wir hören mal einen kleinen Absatz aus ihrem Buch über den Fetzer.
Ende August gebar Gertrud ein Mädchen. Matthias erfuhr es, als er gerade von einem Überfall zurückkehrte. Er sprang in großen Sätzen die Treppe hinauf, setzte sich ans Bett seiner Frau und sah auf das Kind. Lange blieb er stumm sitzen. Immer wieder strich er sich über die wenigen Haare. Schließlich sagte er, benennen Sie Ursula. Seine Frau nickte. Der junge Vater sah gebannt zu, wie sie das Kind an ihre Brust legte. Matthias lächelte, wenn der kleine Mund sich bewegte und die Hände zu winzigen Fäusten wurden. »Ich mach dich reich«, flüsterte er. Leise verließ er den Raum. Er feierte mit den Gefährten bis zum Abend des nächsten Tages.
Ein Ausschnitt aus dem historischen Roman über den Fetzer von Tilman Röhrig. Was wissen wir sonst noch vom Privatleben dieses Räubers?
Ich würde doch bei seiner Geburt mal anfangen, denn das erklärt sehr viel. Matthias hat wohl eine angeborene Syphilis gehabt. Das heißt, Syphilis ist ja nicht vererblich, aber die Mutter wird sich während der Schwangerschaft angesteckt haben und dann diese Krankheit dem Kind mitgegeben haben. Die Hässlichkeit ist zum Teil schon aus dem ersten Stadium dieser Krankheit zu erkennen. Nicht? Er hatte Tonnenzähne, er hatte keinen Nasensteg, er hatte hochgewulzte Nasenlöcher, dicke Lippen. Er war wirklich grottenhässlich. Auch, er hatte kaum Haare. Und im ersten Stadium ist das, ja, sind es die Geschwüre, die später dann ja eben auch zum Verhängnis werden, sind es die Geschwüre. Im zweiten Stadium kommt eine fiebrige Zeit. Das heißt, sie stehen ständig unter Strom, haben ewig Fieber, sind aber aktiv bis zum Letzten. Sie brauchen kaum Schlaf und so weiter, bevor dann das dritte Stadium später, kommen wir sicherlich noch zu, später dann einsetzt, wo er resigniert, wo dann einfach das Gehirn beginnt, sich aufzuweichen. Das wäre jetzt rein vom Gesundheitlichen her. Wir sprachen vorhin schon über die Gräfin Efferen Nerstong, die Chance für ihn gewesen wäre, aber was ja nun tatsächlich durch diese Streitereien, die er dann an dem Hof hatte, dann nicht gelungen ist. Er selbst ist dann tatsächlich ja so ein Bild dieser ganzen Räuberschar geworden. Wissen Sie, die diese Männer sprachen nicht. Das heißt, sie unterhielten sich nicht, sondern sie gaben sich Anweisungen, sie für Überfälle oder so, das schon. Aber ein menschliches, zwischenmenschliches Gespräch entwickelte sich quasi nicht. Das ist die Chance, die später der Anton Keil ja aufgegriffen hat, der unendlich freundlich zu den...
Das ist der Ermittler, der ihn später überführt.
Da kommt man sicherlich auch noch zu. Aber und diese Sprachlosigkeit hat natürlich auch was mit der Einsamkeit dieser Gruppe von Menschen zu tun, nicht? Die also nur durch die Lande zogen, Überfälle machten und sonst nichts damit anzufangen wussten, auch nicht mit der Beute. Außer Saufen und Huren war nichts. Sie hatten nicht ein Zuhause, was sie ansparen konnten oder irgend sich was aufbauen konnten, sondern sie nahmen und verprassten es und nahmen das Nächste dann, um es wieder zu verprassen.
Also er hat hier eine Beziehung zu einer Prostituierten, mit der er ein Kind hat, aber diese Beziehung wird extrem kompliziert und sie gipfelt im Grunde im ersten Mord, kann man sagen. Er lässt sich anstiften von einer anderen Prostituierten. Es heißt, die Frau veranlasst sogar, dass die Mutter seiner Tochter vergewaltigt wird. Also es ist ein sehr brutales Verbrechen und dann erschlagen wird.
Ja, Matthias, und das Ganze hat aber Ursache mit dem Kind. Er findet es, diese Ursula war für ihn ja wie ein Wunder, dass das von ihm stammt. Etwas, so wie er ja sagte, ich mach dich reich, er wollte ja irgendwann goldene Schuhe, nicht, dass Kinder damit gar nicht gehen können, aber er wollte alles für dieses Kind tun. Und diese zweite Frau, Christine, hat es verstanden, ihn aufzuhetzen damit, dass sie sagt, die Gertrud behandelt das Kind schlecht. Es kriegt nicht genug zu essen, es wird nicht richtig angezogen und so weiter. Und dadurch entsteht immer weiter ein Zorn auf die Gertrud, weil er immer nur von Überfällen zurückkommt. Dann sagt die eine, hör mal, deine Frau, geht mit dem Kind aber weiß Gott wie um. Und schon gibt es Streit und er schlägt die Gertrud und das steigert sich tatsächlich nachher eben bis zu diesem Mord und die Vergewaltigung. Das ist noch so eins obendrauf von der Christine, die ihn ja auch vom Sexuellen her für sich alleine haben wollte. Ne?
Also er lässt Kumpanen über seine Frau herfallen.
Furchtbar.
Der Mord ist ihm klar nachgewiesen worden, man hat die Leiche gefunden. Wie viele Menschen Matthias Weber getötet hat, weiß man nicht so ganz genau. Es gibt in jedem Fall noch einen, zweiten.
Es gibt noch einen. Er hat einen Soldaten noch in einem Schankraum erstochen. Ansonsten ist von ihm bekannt, dass er im Gegensatz zu seinen Kumpanen ja in Anführungsstriche sehr milde war. Er hat also zum Beispiel Kinder, die also an die Wand geschlagen werden sollen, vor dem Tod gerettet, indem er sie den Kumpan weggenommen hat und rausgetragen hat. Er hat versucht, eben er selbst war nie ein Vergewaltiger. Er war auch nie jemand, der unnötig, in Anführungsstrichen natürlich, unnötig gequält hätte. So wie es andere, die sich ihren Spaß machten, also die Leute tatsächlich auch noch bis hin zum Tode dann irgendwie zu quälen. Ne?
Aber trotzdem entzaubern wir das, den Mythos vom edlen Räuber. Er war auch gewaltbereit, sonst hätte er, ja, er die hat, Überfälle nicht machen können.
Er war absolut, es war ein richtiger Verbrecher. Es ist halt also, selbst meine, ich habe keine Sympathie, ich habe Mitleid gewonnen während der Arbeit, Mitleid gewonnen mit diesem Leben. Noch nicht einmal mit dem Menschen, aber mit diesem Leben, dass man so chancenlos tatsächlich dann eben auch dahin vegetiert.
Und aufgeteilt von der Beute wurde auch nichts, sondern die wurde im Bordell verprasst.
Die wurde verprasst, ne? Ja.
Es gibt einige sehr spektakuläre Überfälle, wir können die nicht alle hier aufzählen, aber einer davon ist ohne Zweifel der Einbruch in das Rathaus von Neuss, ja, im September 1796. Unter den Folgen, das ist ganz interessant, leiden die Neusser bis heute, weil ein Teil der kostbaren Beute nie wieder aufgetaucht
ist. Der Quirinus ist weg und die Weltkugel ist weg. Ich konnte die Spur verfolgen von einem Hehler bis nach Düsseldorf zu Paffrath. Ich will mich da nicht weiter drüber auslassen, aber das war damals eine große Anlaufstelle für Beutestücke.
Wir sollten den Überfall mal ein bisschen erzählen. Was ist da passiert?
Als Neusser Rathaus. Ja, also sie sitzen in Neuss, weil ihre Bande in der Neusser Furt richtig zu Hause war, sind sie natürlich in Neuss selbst, also auch unterwegs gewesen. Und kommen auf die, haben gehört, dass im Rathaus sehr viele Schätze liegen. Und Matthias schaut sich das Rathaus an, schaut sich das Tor an und kommt zurück zu den Kumpanen und sagt, also normalerweise kann man da nichts reißen. Aber, sagt er, ich schaffe das bestimmt. Und dann beschafft er sich Uniformen der Wächter, so wie die Wachposten da vor dem Rathaus aussahen. Und hat dann mit ein wenig Geld die bestochen, dass sie also den Posten räumen und einfach den Räubern diesen Wachpostenstelle da überlassen sollten. Er selbst hat natürlich das Schloss aufgemacht mit einem Nagel und sie sind hinein, haben geraubt, was sie rauben konnten und die Beute über Nacht schon aus der Stadt geschafft. Dadurch, dass aber nicht alles mitgenommen war, obwohl große Aufregung in Neuss dann herrschte am nächsten Tag, sind sie am nächsten Abend nochmal in das Rathaus, um sich den Rest zu holen. Das allerdings ist so genial, in Anführungsstrichen, so genial, dass also da die Neusser kaum noch was davon erzählen. Zumindest damals nicht. Nicht einfach nur, weil sie sich doch ein bisschen genierten, dass jemand sie zweimal heimsuchen konnte. Nicht?
Und zur Beute gehört dann eben auch eine Figur, eine Statue des heiligen Quirinus,
ja, ja.
Der bis heute verschwunden ist. Und diese silberne Weltkugel. Ja. Es gibt einen weiteren spektakulären Coup im Oktober 99, also 1799. Da wird ein Geld- und Goldtransport von Deutz nach Elberfeld überfallen.
Ja, das war sicherlich die größte Unternehmung. Dafür wurden tatsächlich in ganz Deutschland die Spezialisten herangezogen. Also man schickte Boten nach Frankfurt, man schickte Boten in den Spessart, um die Leute, um einfach Spezialisten, Räuberspezialisten anzuwerben, die sich dann alle in Deutz in einem Gasthaus getroffen haben, die dort kaserniert wurden, die nicht wussten, worum es ging. Der Fetzer mit zwei Vertrauten baldoverte die Reiseroute, die Route des Geldtransportes nach Wuppertal aus. Und als sie dann loszogen in der ersten Nacht und auf dem Weg erst den Kumpanen sagten, worum es ging, desertierte fast die Hälfte und sie mussten den Überfall abbrechen. Und erst zwei Tage später es nochmal versuchen, diesmal unter furchtbar strengen Maßnahmen. Es wurde also viel geprügelt und die Leute auch zur Raison gebracht. Und dann kam es tatsächlich an dem Rastplatz, wo der Geldtransport übernachtete, zu einem Überfall, der auch gelang. Es war so viel Beute da, dass sie zu zweit manchmal die Geldsäcke tragen mussten und erst in einen Wald schleppen mussten, um dort die Beute zu verteilen. Matthias nahm sich seinen Anteil und ist damit noch zwei anderen, die auch schwer unter der Last dann ja auch gebeugt bis zum Rhein sich durchschlugen und dann suchten sie ein Fischerboot, luden ihr ganzes Geld in das Schiff da rein und fuhren los, ohne wirklich den Rhein richtig zu kennen. Denn mitten im Rhein gibt es die Strudel und das Ruder brach. Und vor Schreck sprangen sie alle auf, daraufhin schwappte Wasser rein, sodass also der Kahn bis unter dem Rand voll mit Wasser war. Ja, und dann schreibt der Chronist, wie durch ein Wunder erreichten sie das andere Ufer. Und das ist natürlich genau das, was ich als Autor dann auch verfolgt. Warum kommt das Schiff ohne Ruder ans andere Ufer? Und tatsächlich sind es bei Hittorf die Strömung im Rhein, die tatsächlich, wenn man die Hälfte geschafft hat, im Kreisverkehr das Boot bis ans andere Ufer treiselte. Matthias nimmt seine Beute, die anderen vergruben sie. Er schleppte die nach Köln, bis nach hier in der Nähe, bis nach Niel. Und dort hat er ein Milchmädchen angehalten, das mit dem Karren Milch nach Köln brachte und hat sein Geld in die Milchkannen reingeschüttet und ist so durch die Wachposten gekommen und hatte sein Geld dann also bei sich und ist natürlich wohin zur Düvelsdrück.
Sie haben eben gesagt, er wollte eigentlich seiner Tochter goldene Schuhe kaufen. Ja. Und es gibt das Versprechen ja, ich sorge für ein besseres Leben. Jetzt hat er das Geld, jetzt könnte er es machen und trotzdem tut
er
es nicht.
Doch, er hat es ja vor. Er hat immer gesagt, sie wird eine Ausbildung kriegen, ich will sie zu den Ursulinen schicken. Aber er hat ihr natürlich nicht die goldenen Schuhe jetzt dann schon gebracht. Immer wenn er nach, inzwischen war die Bande dann in Neuwied angesiedelt, also da war der Unterschlupf und die Gertrud war mit dem Kind dann auch in Neuwied. Neuwied deshalb, weil es keiner Obrigkeit, verfolgenden Obrigkeit angehörte. Und er hat schon immer Kleider mitgebracht, aber eben keine goldenen Schuhe. So weit ist es nicht gekommen.
Ja, und keine dauerhafte Perspektive. Ne?
Nein.
Das Geld, was man hatte, wurde verprasst.
Ja.
Man kann von vielen Überfällen berichten, aber man muss auch darüber berichten, wie es ihm gelingt, immer wieder aus den Fängen der Polizei zu entkommen. Er wird nämlich immer wieder auch verhaftet, aber er kann eben auch immer wieder fliehen. Bereits 1796 sitzt er erstmals im Kölner Frankenturm in Haft. Und da haben wir es ja durchaus mit einem sehr stabilen Gemäuer zu tun, aber auch da kommt er raus.
Ja, er benutzt das Katzenloch, das so einfach so primitiv das klingt. Er hat einen sehr kleinen Kopf und konnte tatsächlich den Kopf durch das Katzenloch stecken, um in die Wachstube zu gucken. Sieht dort, dass der Schlüssel von innen steckt. Und dann hat er mit einem Brett versucht und es ist ihm auch gelungen, diesen Schlüssel aus dem Schloss herauszuziehen, denn mit dem Nagel, den er da sicherlich noch nicht hatte, wäre es immer nicht gegangen, weil der Schlüssel einfach von der anderen Seite steckte. So hat er den Schlüssel locker machen können, bis er runterfiel und hat ihn an sich gezogen, um dann so das einfach die Tür aufzuschließen und zu gehen.
Also ganz so schwer war es dann doch nicht.
Nee, mittags.
Am spektakulärsten ist wohl die Flucht aus dem Neusser Mühlenturm, ja, die Sie rekonstruieren konnten.
Ja, der Neusser Mühlenturm. Also sie sind verhaftet worden. Zwei sind als besonders gefährlich angesehen worden, Matthias und ein Kumpane. Und die hat man in den Turm, das ist der südwestliche Turm der Stadtbefestigung auch gewesen. Und da war die große Mühle dann auch installiert. Er hat Folgendes gemacht. Er hat den Boden abgetastet der Zelle, nichts gefunden. Die Wände abgetastet, nichts gefunden. Bis er auf die Idee kam zu sagen, was ist eigentlich mit der Decke? Dann hat er sich auf die Schultern seines Kumpanen gestellt, kam nicht richtig dran, aber konnte schon mal fühlen, dass die Deckenbalken nicht unbedingt die besten waren, bis er nachher auf dem Kopf des Gefährten stand, um tatsächlich da oben ein Brett lose zu machen, ein Loch zu schaffen. Dann ist er nach oben, hat den Kollegen nachgezogen und sie konnten dann auf der Achse der Windmühlenflügel, auf der Achse sind sie nach vorne gerutscht, haben ein Riesenstück von dem Leinen abgerissen, daraus einen Strick gemacht und sich dann tatsächlich den Windmühlenflügel runtergelassen. Aber sie waren da immer noch nicht am Boden.
Den weiteren Verlauf der Flucht lassen wir uns nochmal in literarischer Form schildern, indem Sie noch einmal einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Buch über den Fetzer lesen. Bitte schön.
Die beiden liefen um den Turm bis zu der Stelle, wo der Gang über die Stadtmauer hinausragte. Hier verknotete Matthias die zweite Leinenbahn. Er packte sie mit beiden Händen, schwang sich über die Brüstung und hangelte sich langsam abwärts. Der starke Wind drückte ihn immer wieder wie eine Puppe gegen die Mauer Mühsam musste er sich mit den Füßen abstemmen, er kam nur langsam tiefer. Doch dann prallte er wieder gegen die Steine. Halb benommen hing er an dem Tuch. Er hatte nicht mehr genug Kraft, sich noch einmal abzustemmen. Er sah nach unten. Noch 7 Meter, schätzte er. Ihm blieb keine Wahl. Mit letzter Anstrengung stieß er sich von der Mauer ab und ließ das Leinentuch los. Krachend stürzte er durch die Krone eines hohen Busches und schlug in den Morast vor der Mauer. Bis zu den Hüften steckte er in Kot und verfaultem Unrat.
Tillmann Röhrig nochmal mit einem Auszug aus seinem Roman über den Fetzer. Ein besonderes Detail im Zusammenhang mit den Gefängnisausbrüchen müssen wir noch erwähnen. Den Anführern der Räuberbanden stand nämlich ein besonderes Utensil zur Verfügung, sozusagen ein kleines Notfallset. Das war ein hohles Ei aus Wachs. Und darin befand sich eine aufgerollte Uhrfeder, die war so präpariert, dass man sie als Säge nutzen konnte. Außerdem war ein Faden in dem Wachsei und ein Goldstück. Drohte eine Verhaftung, dann stopfte sich der Räuberhauptmann das Ei in den Hintern, sodass man selbst bei einer gründlichen Überprüfung eines nackten Räubers nichts finden konnte. In der Zelle kam das Ei dann irgendwie wieder raus, also er musste es quasi legen. Mit der kleinen Säge ließen sich Gitterstäbe durchsägen, mit dem Faden konnte man vielleicht ein Schloss öffnen und mit dem Goldstück konnte man jemanden bestechen oder die Flucht bezahlen. Am Anfang hatten es die Räuberbanden leicht. Deutschland war zersplittert in viele kleine Fürstentümer. Es gab keine richtig funktionierende Verwaltung. Schon gar nicht, wenn es darum ging, über die Grenzen hinweg zu kooperieren. Und auch die Franzosen als Besatzer waren nicht von heute auf morgen in der Lage, eine effektive Strafverfolgung zu garantieren. Hinzu kam, dass viele Polizisten und Wachleute sich gerne mal bestechen ließen. Korruption, die war allgegenwärtig. Aber das änderte sich im Laufe der Jahre. Sie haben da eben schon einen Namen erwähnt. In Köln wird ein gewisser Anton Keil als oberster Ankläger eingesetzt. Und eine seiner ersten Maßnahmen ist das Anlegen einer Verbrecherkartei zur Fahndung mit genauen Beschreibungen der Täter.
Ja, er hat den Steckbrief erfunden. Er ist also in die Bordelle gegangen, vor allen Dingen, und hat sich von den Huren die Personen beschreiben lassen. Und das ist ja auch genau das, was später dann den Fetzer überführt werden konnte, weil er am ganzen Leib, wir sprachen am Anfang drüber, weil er am ganzen Leib die Geschwüre bzw. die Narben der Geschwüre noch trug und die Prostituierten ihn so auch beschrieben haben mit den spärlichen Haaren, was ich sagte, mit den Zähnen und auch mit der Nase. Alles das schrieb Anton Keil auf. Und hatte, als er seine große Inspektionsreise begann, hatte er wirklich eine ganze Mappe voller Steckbriefe. Dazu kommt für ihn, er hat durch das neue Passgesetz, war es ja so, dass endlich über die Landesgrenze hinaus verfolgt werden konnte.
Also das ist eine weitere Änderung, die es gibt, neue Regelungen.
Eine ganz neue Regelung und das ermöglichte dem Anton Keil von Bundesland, von Land zu Land, eben den Räubern, die Spur der Räuber zu folgen. Ne?
Und neu ist auch, dass die Franzosen dann kooperieren mit den örtlichen.
Ja, weil sie selbst drunter litten.
Anton Keil initiiert die gezielte Suche nach den Räubern. Heute würde man von Fahndung sprechen. Sie haben das gesagt, er geht quasi mit seinen Unterlagen in Gefängnisse. Und dann muss man das nochmal sagen, da sitzen Leute, von denen diejenigen, die sie inhaftiert haben, gar nicht genau wissen, wer das ist. Ne?
Ja.
Und die müssen erst identifiziert werden.
Ja. Ja.
Was wissen wir über diesen Anton Keil? Er wird ja zu einem echten Gegenspieler für den Fetzer. In ihrem Buch ist das sehr deutlich beschrieben. So zwei Männer, die sich gegenüber sitzen. Er scheint auch besondere Verhörmethoden zu haben, indem er eben auf Gewalt verzichtet.
Ja, also Anton Keil, Jurist und eingesetzt eben, um dem Räuberwesen das Handwerk zu legen, kam nicht nur auf die Idee der Steckbriefe, sondern eben auch auf diese neuartige, in Anführungsstrichen neuartige Verhörmethode, in der man also nicht den zu Verhörenden bedrängt oder ihn schlägt oder ihn anbrüllt, sondern er setzte sich einfach hin, schaute den an und sagt, hast du noch Geschwister? Oder wie geht's deiner Mutter? Oder wie lange hast du deinen Vater nicht gesehen? Und die Räuber, die alle haben den Anton Keil gepriesen, ob seiner Menschlichkeit, obwohl er wirklich ja letztendlich auf diese Weise die Räuber dann auch eben aufs Schafott brachte. Und so war es dann eben auch mit dem Matthias. Nur da war es schwieriger. Er konnte dem Matthias zwar freundlich begegnen und auch die Gespräche waren freundlich, nur Matthias hat ihn schon durchschaut auch, bis dann Keil auf die Idee kam, ihm eine Kiste hinzustellen und ihm einen Nagel zu geben. Und dann gesagt, wenn du willst, zeig mal, wie du den auf, wie du, kriegst du die Kiste auf. Und das war für Matthias wie so ein, ja, wie so ein Schlüsselerlebnis, dass er tatsächlich dann ihm zeigen konnte, siehst du, so und so und so mache ich das und schon ist die Kiste offen. Und so gab es dann etliche Schlösser, die er aufmachen konnte, während ihn Keil verhörte. Und Matthias hat ihm dann tatsächlich ja alle Überfälle gestanden.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal erst erzählen, wie er ihn gefunden hat, wie er ihn verhaftet hat.
Ach so, wie er ihn verhaftet hat, ja.
Also da ist ja, es gibt ja erst einen anderen großen Fisch, der gefangen wird. Also man muss vielleicht auch noch sagen, Anton Keil richtet in Köln ein Untersuchungsgefängnis ein. Ja. Ist auch etwas Neues. Und dieser erste große Fisch, der dann da rein muss, ist ein Kumpan von Matthias Weber, nämlich Karl Heckmann. Er wird mit einem anderen Mitglied der Bande verhaftet und nach Köln überführt. Und der wird dann auch in Köln hingerichtet. Der andere muss lebenslange Zwangsarbeit leisten. Und so bekommt er zum ersten Mal auch eine genaue Vorstellung davon, wer Matthias Weber ist, dieser Anton Keil, indem er auch diesen Heckmann befragt.
Indem er hört er von dem Fetzer und findet ihn letztlich auf der Inspektionsreise, findet ihn letztlich in der Nähe von Frankfurt. Dort sitzt auch wiederum Matthias ein, hat gesagt, ich heiße Peter Groß. Interessanterweise, der winzig kleine Fetzer nennt sich dann mit Decknamen Groß. Mhm. Und Anton Keil guckt ihn immer nur an und sagt, zieh dich mal aus. Und er zieht sich aus und dann werden die Narben da sichtbar. Und da sagte er, du bist der Fetzer. Und dann nickt er. Und er nickt aber eben auch, weil das ein Stadium dann schon war, wo seine Krankheit tatsächlich ins dritte Stadium überging und er müde wurde und er an sich irgendwo innerlich schon aufgegeben hat.
Ungefähr zur gleichen Zeit wird auch der Schinderhannes verhaftet. Auch er ist in Frankfurt und auch er soll ausgeliefert werden.
Ja, der Schinderhannes ist an anderer Stelle auch bei Frankfurt verhaftet worden. Aber der Transport soll nach Mainz gehen, zu den Franzosen. Und zufällig kommen Schinderhannes und Fetzer auf einen Karren, neben anderen dann auch noch. Der Karren bleibt irgendwann unterwegs, so erzählt es die Sage, bleibt unterwegs in einem Loch stecken. Und der Fetzer sagt zum Schinderhannes, siehst du, Hannes, so bleibt jetzt auch das Rad unseres Lebens stecken. Und dann beginnt der Schinderhannes zu heulen, zu weinen, zu schluchzen. Ich will nicht nach Mainz, ich will nicht zu den Franzosen. Und da kann der Fetzer nur drüber lächeln. Und sie kommen nach Mainz. Der Schinderhannes muss in Mainz bleiben. Und der Fetzer wird mit dem Anton Keil gehen sie zusammen oder sie kommen nach Köln. Ne?
Das ist eine Traumvorlage für den Literaten, ne? Die beiden Räuber ja. Auf einem Gefangenentransportwagen. Und sie nutzen das ja so ein bisschen dann auch, um ja, zu relativieren und zu zeigen, auch der Schinderhannes ist zwar der Bekanntere, aber eigentlich ist Matthias Weber der größere Räuber. Ne?
Ja, also ich würde diesen Wettbewerb so nicht sehen und trotzdem muss ich sagen, ich finde, der Matthias in all seiner Schrecklichkeit ist dennoch der menschlichere von beiden gewesen. Der Schinderhannes war wirklich ein grober Klotz. Und der Fetzer, ja, er hätte Chancen gehabt. Ich glaube, den Schinderhannes hätte man selbst mit bester Erziehung nicht unbedingt zu einem tüchtigen Mitglied der Gesellschaft heranziehen können. Währenddessen, ich glaube, dass der Fetzer die Chance gehabt hätte.
Aber er hat auch deutlich mehr Überfälle begangen als der Schindler-Hannes.
Ja,
also das, auch in der Räuberstatistik wäre er klar das, die Nummer eins.
Das ist natürlich so. Der Schindler-Hannes war darauf angewiesen, von Ort zu Ort zu ziehen. Dadurch, dass der Matthias die Schlösser leise aufmachte, konnte er tatsächlich in einem Ort mehrere Überfälle machen, ohne dass da die Gefahr der Entdeckung gegeben war. Ne?
Sie haben es eben schon vorweggenommen, also es kommt dann zu der Begegnung von Keil und Weber in der Zelle, ja, in Haft, und zu dieser Annäherung, wo Anton Keil ihm eben auch lockt, aus der Reserve lockt, ihm ja die Schlösser knacken lässt und ihn bei der Ehre packt und nach und nach gesteht Matthias Weber, wie viele Überfälle waren es? 192, also unglaublich viele, glaube ich. Ne?
Ja, es waren furchtbar viele, es sind 102, also auf dem Hinrichtungsblatt, da kann man lesen, dass es 100, ich habe es hier liegen.
Also es schwankt ein bisschen, das heißt mal 192, Sie haben jetzt in Ihrem neuen Buch die Könige von Köln 179, glaube ich, geschrieben.
179. War wohl dann auch richtig. Irgendwo habe ich das dann auch gelesen. 122 misslungene und 181 gelungene. Steht auf dem Hinrichtungsblatt.
Gut, ich glaube, auf die exakte Zahl kommt es dann bei dieser Menge auch nicht mehr an. Was wichtig ist, er jammert nicht in der Zelle. Der Räuber jammert nicht, er bleibt stark, er wird sogar als humorvoll geschildert. Also er weiß im Grunde, was passiert.
Er weiß, was passiert.
Und dass es zu Ende ist.
Ja, er weiß, dass es zu Ende ist, aber ich würde das nicht als nur Souveränität oder so etwas bezeichnen, sondern es ist seinem Zustand entsprechend. Er resigniert und dann ist er mit allem einverstanden, was um ihn herum passiert. Ich bin ganz sicher, wenn er gewollt hätte und wenn er noch den Schwung der mittleren Phase gehabt hätte, seiner Krankheit, dann wäre er mit Sicherheit aus dem Gefängnis auch rausgekommen.
Nochmal rausgekommen. Trotz Keil.
Bin ich ganz sicher. Ja.
19. Februar 1803 ist der Tag der Hinrichtung. Es geht ein Gerichtsprozess voraus, wo 6 Richter über ihn urteilen. Es gibt da keinen Zweifel mehr. Der Fetzer ist erst 25 Jahre alt, als er dann hingerichtet wird. Und es gibt dann diese Erzählung über eine Ansprache ans Volk.
Er warnt die Jugend und die Eltern, die sollten auf die Jugend aufpassen. Ich denke mal, das sind so Texte, die vom Pater, der ihn begleitet hat, dann auch besprochen und vorgegeben sind. Nicht, dass man würdig abtritt.
Also Sie meinen, er hätte sich nicht selbst ausgedacht, was er sagt? Ich habe den Tod 100-mal verdient. Ihr Eltern, achtet auf eure Kinder. Lasst sie nicht in die Wirtshäuser und Achtung, nicht in die Bordelle. Die sind schuld.
Ja, das würde zu ihm passen.
Es gibt Zeitungsberichte über den Prozess und die Hinrichtung. Damals erschien in Köln eine Zeitung mit dem Namen Observateur, französisch. Wir erinnern uns, Köln gehörte zu Frankreich. Die Zeitung erschien 2 bis 3 Mal wöchentlich auf Deutsch und Französisch. Als das Urteil gesprochen wurde, beschrieb der Observateur Matthias Weber als den fürchterlichsten Räuber der großen niederländischen Bande. Da ist von seinen vielen Straftaten die Rede, aber zwischen den Zeilen ist auch durchaus sowas wie Respekt zu hören. Sein Name wäre vielleicht mit dem Zusatz der Große in die Geschichte eingegangen, kann man da lesen, wenn er denn in anderen Verhältnissen aufgewachsen wäre. Das Vertrauen seiner Kameraden sei unbegrenzt gewesen, Angst vor dem Tod habe er nie gekannt. Im Gegenteil, vom Tode sprach er immer im Scherz, ist da zu lesen. So habe er sich im Gefängnis auch angenehm durch die Zeichnungen von der Guillotine unterhalten lassen, die auf seinen Kopf wartete. Das Urteil habe er angenommen, ohne die Fassung zu verlieren, und dann gesagt, ich bin zufrieden. In der Ausgabe des Observateurs vom 20. Februar 1803 findet sich dann auch ein Artikel über seine Hinrichtung.
Heute Mittag, 12 Uhr, geschah Fetzers Hinrichtung. Auch nach der Verurteilung war seine Gemütsstimmung dieselbe geblieben. Er aß und schlief wie gewöhnlich und fuhr fort mit seiner gewohnten Gleichgültigkeit und selbst mit Scherz von seinem Tode zu sprechen. Auf dem Weg zum Richtplatz sprach er heiter und scherzte unterwegs, sah sich um und rief laut, dass der Karren fortfahren sollte, als dieser einen Augenblick Stille hielt. Er sprang auf den Richtplatz mit Kühnheit vom Wagen, betete auf dem Gerüst, hielt eine warnende Rede ans Volk und befahl den Henkersknechten, das Brett wegzunehmen, welches ihm die Ansicht des Halsmessers benahm. Mehrere Personen glaubten an Fetzer während seiner Hinfahrt, das Äußere eines Zaghaften wahrzunehmen. Allein dies war bloß die Schuld seiner unansehnlichen Statur, seiner gewöhnlichen blassen Gesichtsfarbe, seiner kurz vorhergegangenen Krankheit und der Vergleichung, die ein jeder mit den großen Körpern der Räuber anstellten, die vor ihm denselben Weg gegangen waren. Die Exekution ging leicht und geschwind vonstatten. Fetzers Blut war das letzte Menschenblut, das durch die Guillotine auf den Domhof floss.
In ihrem Buch, aber auch zum Beispiel im Portal Rheinische Geschichte des Landschaftsverbandes, ist immer vom Altermarkt als Ort der Hinrichtung die Rede. Wie lösen wir diesen Widerspruch auf? Denn hier heißt es, er sei auf dem Domhof gestorben.
Ich glaube nicht, dass man den Widerspruch de facto auflösen kann. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Menschenmenge so groß war, dass man das Schafott auf den Altermarkt gestellt hat. Sonst hätten nicht so viele, auch Beobachter, gesagt, es hat auf dem Altermarkt stattgefunden. Ich denke mal, auch die von dem Observator, der war vielleicht gar nicht dabei, ne, sondern hat sich das auch erzählen lassen.
Klar ist, dass die Franzosen die Guillotine mit nach Köln gebracht haben. Die Hinrichtung auf einem öffentlichen Platz war Vorschrift und dahinter steckt natürlich die Idee, dass so eine öffentliche Hinrichtung erzieherische Wirkung entfalten sollte. Die Hinrichtung von Matthias Weber war tatsächlich auch die letzte in Köln auf einem öffentlichen Platz, denn danach wurde das zuständige Gericht nach Aachen verlegt. Zwischen 1798 und 1803, also in einem sehr überschaubaren Zeitraum von 5 Jahren, sind mindestens 29 Menschen in Köln hingerichtet worden. Das ist nicht wenig, vor allem wenn man es mit der Zeit vor dem Einmarsch der Franzosen vergleicht. Man zeigte Härte bei der Durchsetzung der Gesetze. Mit der Hinrichtung endet ihre Geschichte vom Fetzer nicht. Sie beschreiben, wie Christine, also die Lebensgefährtin des Fetzers, mit einem schweren Korb durch die Markmannsgasse geht. Und es ist jedem beim Lesen klar, was sich in dem Korb befindet.
Ja, sein Kopf. Denn es war damals üblich, dass man die Köpfe der Hingerichteten nach Wien zu dem Professor Gall schickte, der vorgab, man könne anhand der Physiognomie schon erkennen, ob ein Mensch zum Räuber oder zum Verbrecher wird oder nicht, der also die Gesichtszüge studierte. Und das hörte Matthias und sagte dann immer wieder, ich will nicht mit meinem Kopf nach Wien. Und so kommt Christine ins Gefängnis, will ihm an sich Säge und Fluchtwerkzeug bringen. Das wird ihr abgenommen. Aber sie wird in die Zelle vorgelassen und da bespricht Matthias mit ihr seinen letzten Coup, seinen letzten Überfall oder seine letzte Gaunerei, indem er nämlich sagt, sieh zu, dass du zur Düvelsdrück gehst, die wird dir helfen, denn ich möchte, dass du nach meiner Hinrichtung den Henkersknechten meinen Kopf abkaufst. Und Christine erzählt es der Düvelsdrück, die sofort einverstanden ist, die selbst dann mit den Henkersknechten spricht. Und so geschieht es dann, dass Christine nach der Hinrichtung mit dem Korb, dem sehr schweren Korb, dann übersetzt, über den Rhein setzt.
Und das ist auch Teil der Wahrheit oder ist das literarischer Kniff?
Schriftstellerische Wahrheit.
Schriftstellerische Wahrheit.
Der Kopf ist verschwunden, man hat ihn nie gefunden. Das ist tatsächlich so.
Diese Geschichte des Räuberhauptmanns oder auch anderer Räuberhauptmänner in diesen Jahren, die wird ja ganz schnell weitererzählt und es gibt dann diese Legendenbildungen. Wurde auch Matthias Weber zu einem Helden in der Erinnerung der Kölner oder der Rheinländer? War das ein Held?
Nein, nein. Es gibt viele, die von ihm noch erzählten, aber beim Schinderhannes, er hat ja nie das getan, was Schinderhannes auch getan hat. Er hat ja nie Geld verteilt. Nicht? Der Schinderhannes hat nicht aus Großmut Geld verteilt, um es nochmal zu sagen, sondern tatsächlich zweckgebunden. Nicht die Leute bekamen Geld, um die Bande nicht zu verraten, wenn sie dort in dem Ort Unterschlupf gefunden haben. Das hat Matthias nie getan, insofern gab es gar keinen Grund, sein Loblied zu preisen. Ich denke, dass ich derjenige war damals, der ihn wieder herausgegraben hat aus dem rheinischen Antiquarius. Für mich ist er eben, obwohl ich aus dem Hunsrück komme, der wichtigere von beiden Räubern.
Herzlichen Dank, Tilman Röhrig, für diese sehr spannende Folge bei True Crime Köln. Alle, die mehr wissen wollen vom Räuberhauptmann Fetzer, seien auf das Buch von Tilman Röhrig verwiesen, bereits 1975 zum ersten Mal veröffentlicht und seitdem mehrfach neu aufgelegt, zuletzt im Piper Verlag als Die Ballade vom Fetzer. Auch im Roman Die Könige von Köln kommt Matthias Weber noch einmal vor. Da wird noch einmal etwas ausführlicher die Vorbereitung des Prozesses gegen den Räuberhauptmann beschrieben. Verweisen möchte ich ebenso nochmal auf das Portal der rheinischen Geschichte des Landschaftsverbandes. Auch da kann man viel Wissenswertes finden, so zu der Zeit um die Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert, als die Räuberbanden im Rheinland unterwegs waren, aber auch zu ihren Anführern wie Matthias Weber oder dem Schinderhannes. Das war's für heute. Was machen wir in 2 Wochen? Auch da geht's um einen besonderen Räuber, allerdings um einen aus neuerer Zeit. Es ist die Geschichte eines wirklich außergewöhnlichen Schwerverbrechers, die ich Ihnen da erzählen werde. Ein Mörder, der von der Kölner Polizei eingestellt wurde, trotzdem weiter Straftaten verübt und sich dann irgendwann als das Werkzeug Gottes fühlt. Also eine wirklich besondere Geschichte. In 2 Wochen sind wir wieder da. Bis dahin also, machen Sie es gut. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.
Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy, Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.